Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Deutschen Mentaltrainerakademie. Ich freue mich, ihr wisst da draußen, wir haben immer spannende Gäste, also ich kann es wirklich nicht genug betonen. Und wir haben vor allen Dingen, das haben wir jetzt auch nochmal festgestellt, schon eine ganze Bandbreite auch von Themen abgedeckt. Und das ist halt immer wieder auch interessant, auch für mich natürlich, als Gastgeberin dieses Podcasts, halt zu schauen, was gibt es überhaupt alles so? Welche Karrieren gibt es auch so in diesem Bereich des mentalen Trainings? Und auch in welchen Feldern sind diese Menschen unterwegs? Und deshalb freue ich mich heute sehr, jemanden zu Gast zu haben im Studio, der schon wirklich eine ganz schön lange Zeit mit dabei ist. Ich muss sagen, mein heutiger Gast ist bereits länger Mentaltrainer, als ich überhaupt weiß, dass dieses Thema existiert. Das ist ja auch schon mal ganz spannend. Markus Koch ist heute bei mir im virtuellen Studio und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, mega herzliches Hallo. Freue mich riesig.
Das ist schön, wir freuen uns beide und wir haben schon gesagt, wir hatten schon mal ein Vorgespräch und gesagt, ich stelle noch gar nicht so viele Fragen, weil wir uns die alle übrig lassen für heute, für unsere Runde hier. Und herzlich willkommen erstmal und ich würde dich kurz bitten, dich einmal vorzustellen. Wer bist du, was machst du und was führt dich heute hierher?
Ja, danke schön. Ja, Markus Koch, 51 Jahre mittlerweile, aus Ingolstadt. Und ich bin Kriminalbeamter und Sportmentaltrainer und war selber Leistungssportler im Sportschießen, so Luftgewehrschießen. Mhm. Kennt man nicht so, ist nicht so in der Öffentlichkeit, allerdings auch olympische Disziplin und wurde da tatsächlich aussortiert aus dem Landeskader wegen mentaler Schwäche. Und dann lag es natürlich sehr nahe dann, da war ich so knapp 17, mich dann bereits ab diesem Zeitpunkt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich dachte mir, Mensch, das kann doch nicht sein. Dass ich das nicht hinkriege, dass ich die paar PS, die da waren, nicht auf die Straße gebracht habe. Mhm. Und da hat dann praktisch diese ja mittlerweile 30-jährige Reise schon begonnen. Und ich darf das mittlerweile in meinem Hauptberuf im Rahmen der Bayerischen Polizei nutzen und eben auch seit einigen Jahren mit Spitzensportlern, einmal innerhalb der Polizei, aber auch außerhalb der Polizei, und Nationalmannschaften zum Teil und ein paar olympische, paralympische Medaillen aller Farben kamen dann auch im Laufe der Zeit so zustande.
Okay. es klingt auf jeden Fall recht erfolgreich, was du jetzt gerade so ein bisschen so en passant erzählst. Also ich habe mich ja ein bisschen auch über dich schlau gemacht natürlich. Und da war auch die Rede von einigen Titeln, die da irgendwie, die du eingefahren hast. Seit wann bist du denn unterwegs in diesem Genre und wie war für dich der Anfang nach dieser Entscheidung? Also wie war für dich der Einstieg?
Der Einstieg war tatsächlich ganz normal, als Trainer tätig zu sein, damals im Schießsport eben. Trainer C, Leistungssport, beziehungsweise damals noch nebenberuflicher Übungsleiter, war noch anders betitelt. Dann die anderen, die höheren Trainerlizenzen auch gemacht, Nationalmannschaft übernommen im Schießsport, allerdings nicht olympisch, was eben nebenher möglich ist. Da ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt und anfangs ganz normaler Trainer, vorwiegend technische, ja, taktische Dinge und mich dann immer mehr getraut, das Mentale, was eben dann auch mein Steckenpferd war. Allerdings habe ich Zeit gebraucht, muss ich dazu sagen, das immer mehr mit einzubringen. Dann bemerkt, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich auch Zufall, Glück, ganz keine Frage. Mhm. Allerdings waren die Erfolge krass aus meiner Sicht und das hat mich dann immer mehr bestärkt. Und dann habe ich mich getraut, ich sag mal, natürlich nach 10 Jahren Lernen und selbst lesen und ausprobieren, habe ich mich dann plötzlich getraut, damit rauszugehen. Und das klappt seither wirklich schön, bereitet viel Freude.
Mhm. Super spannend. Also schon auch eher klassisch angefangen als Trainer und da ja auch sehr erfolgreich, bist du auch sehr erfolgreich gewesen. Und jetzt hast du gerade gesagt, weil das interessiert mich natürlich bei dir jetzt auch insbesondere, weil du schon recht lange im Geschäft bist, wie sich das verändert hat. Und du hast jetzt gerade gesagt, am Anfang warst du da eher zögerlich und brauchtest da so ein bisschen. Woran genau hat das gelegen?
Ja, einmal Persönlichkeit, eher introvertierter Typ. Natürlich ist es auch, hat sich das lange Zeit gehalten, dieses Erlebnis, wenn der Landestrainer, auch ja für mich natürlich riesen Vorbild und Respektsperson, plötzlich sagt, Markus, im zweiten Jahr, wir haben jetzt genug Geduld mit dir gehabt, es reicht einfach nicht, was du in den wichtigen Wettkämpfen bringst, raus. Mhm. Und das hat mich dann schon ein bisschen verunsichert. Und dann auch eine Sozialisation als Beamter bei der Bayerischen Polizei hat auch nicht gerade dazu beigetragen, frei vorneweg über Gefühle, Emotionen zu sprechen oder was einem so in den Kopf rumgeht oder auch gar Selbstzweifel oder sowas. Ja. Das hat eben echt gedauert und war jetzt aber, ja, sagen wir mal, kein Schaden, dass das gereift ist, weil ich war dann tatsächlich umso gefestigter und dann hat mich auch nichts mehr erschüttert nach dieser langen Vorbereitung sozusagen. Mhm.
Ja, was ja auch sinnvoll klingt, also wir sagen es ja auch immer wieder gerne in der Ausbildung, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man wirklich praktisch das Ganze lernt und nicht einfach nur ein Buch studiert oder irgendwie einen Wochenendkurs macht, sondern dass man sich halt wirklich auch damit befasst. Und das ist ja bei dir dann wirklich in vielen Jahren auch organisch gewachsen. Also du bist dann quasi mit dieser Tätigkeit, auch mit dieser Profession am Ende ja irgendwie auch gewachsen. Übrigens sehr interessant, ich habe erst neulich auch eine junge Dame, die Sophia Jung, interviewt, die auch bei der Polizei ist. Ich habe schon gesagt, irgendwie scheint das jetzt so langsam sich hier irgendwie rumgesprochen zu haben bei der Polizei. Sind auf jeden Fall alle mal sehr herzlich willkommen. Und ich finde es total spannend, weil das natürlich auch nochmal interessant ist, wie man ja dann einfach auch den Beruf oder Berufe miteinander verknüpfen kann, ne? Oder durchaus da auch Vorteile ziehen kann bei der Sophia, die dann einfach auch als professionelle Athletin ja problemlos bei Olympia antreten kann, weil das einfach der Arbeitgeber unterstützt und der Sport einfach ein wichtiger Bestandteil ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht.
Ist tatsächlich so. Ich habe jetzt in knapp 30 Dienstjahren soweit alles durch, war bei der uniformierten Polizei, bei der Kriminalpolizei und bin seit gut 10 Jahren nur noch auch Coach, Berater, Verhaltenstrainer, arbeite da beim psychologischen Dienst und mit Einsatzkräften, mit Führungskräften. Wir haben auch Spitzensportler in der Förderung, so circa 100 Winter- und Sommersportarten. Also Voraussetzung ist olympische Sportart und Nationalmannschaft, um da bei uns in die Förderung zu kommen. Und da ist natürlich Mentaltraining noch lange nicht so groß, wie es sein dürfte, ist ja ganz klar. Allerdings schon im Kommen, weil man einfach sieht, gerade auch, ich sag mal, wenn es um Leben und Tod geht, so komisch das klingt, dann ist man vielleicht noch mal bereiter, sich da auch mal ein bisschen zu öffnen. Und der Sportler, für den es um Leistung geht, ja sowieso.
Ja. Total interessant. Also ich stelle mir jetzt als Laie, sag ich mal, dann deinen Job. Du hast gerade das kleine Wörtchen nur, was ein sehr entscheidendes Wort verwendet, dass du halt nur noch als Coach und Berater da tätig bist. Und ich glaube aber, genau diese Arbeit ist ja die entscheidende, gerade für die Menschen, die dann da vorne stehen und im Zweifel auch wirklich ganz wichtige, schnelle Entscheidungen treffen müssen und richtig reagieren müssen. Oder eben auch mit Situationen im Nachgang umgehen müssen, die sicherlich nicht einfach zu verarbeiten sind. Da hast du ja dann auch eine entscheidende Rolle. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn du Mentaltrainer bist, hast du da auf jeden Fall Qualitäten, die durchaus sehr wichtig sind für deine Kollegen und Kolleginnen.
Ja, und ich muss sagen, im Vergleich jetzt zu anderen Polizisten, die das auch machen, der Vorteil, dass ich jetzt eben zufällig aufgrund meiner Vita aus dem Sport komme, und das sorgt für eine ganz andere Akzeptanz. Wenn da jetzt einer kommt von einem psychologischen Dienst, dann sind die Mienen bei der Begrüßung und in den ersten Minuten ganz andere, als wenn es heißt, ja, da macht ein Kollege was und der hat da im Sport schon ein bisschen was gemacht draußen. Ganz andere Voraussetzungen. Allerdings gleicht sich's dann Gott sei Dank an mit der Zeit. Ja.
Ja, die Erfahrung, das hört man tatsächlich auch häufiger. Das ist ganz interessant. Und natürlich, wenn man so als Role Model sozusagen fungiert und man hat so das Gefühl, da weiß wirklich jemand, wovon er spricht, weil er eine ganz andere Expertise nochmal aus der Praxis mitbringt. Das macht natürlich dann auch nochmal einen Unterschied, denke ich, in der, ja, in der Zusammenarbeit einfach. Ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du schon so lange dabei bist, sind jetzt, also wenn ich mich richtig informiert habe, bist du so seit rund 2010 mit Mentaltraining befasst, ist das korrekt?
Genau, also natürlich schon wesentlich, also im Vorfeld auch schon, da halt im Rahmen meiner Trainertätigkeit und dann Ausbildung DMA müsste, glaube ich, 9 oder 10 gewesen sein, die erste tatsächlich. Wow. War für mich auch ein Riesenschritt, sehr happy, dass der Michael Draxal da zu den Schützen mal kam, ich da eine CD und DVD von ihm gesehen habe und dachte ich, das ist jetzt mal genau sowas, gefällt mir, interessiert mich und natürlich auch extrem praxisnah aufbereitet und das war dann schon so ein Startschuss und selbstständig habe ich mich dann gemacht. Also ich war erst auch praktisch die Nationalmannschaft habe ich als Übungsleiter gemacht. Weiß man ja, was man da so verdient. 8 Euro oder so, waren es 15. und 2014 habe ich mich selbstständig gemacht, also jetzt seit 10 Jahren. Genau.
Okay. Und was würdest du sagen, hat sich im Großen und Ganzen da verändert in all dieser Zeit? Also vielleicht einmal, vielleicht können wir auf 2 Ebenen schauen. Einmal im Mentaltraining oder die Entwicklung des Mentaltrainings, des Themas allgemein, sag mal in der Öffentlichkeit, so wie du es jetzt wahrnimmst und auch in deiner Arbeit dadurch im Speziellen.
Also allgemein ist es aus meiner Wahrnehmung so, dass natürlich das Thema interessanter wird, weil eben die Belastung steigt. Egal, ob es auch im Business oder im Sport und dann auch entsprechend die Ausfallerscheinungen da sind, ist ja klar. Und dem will man halt zuvorkommen. Und da ist der Leidensdruck dann oft schon hoch und dann ist halt plötzlich auch eine Akzeptanz da für solche weichen Themen, Soft Skills, sage ich da lieber. Andererseits ist natürlich so, es ist noch ein riesiger Weg. Spätestens, wenn es um Ressourcen, Konflikte geht, dann werden alle Entscheider, die vorher gesagt haben, ja, Mentaltraining super, braucht man, werden halt dann doch wieder anderen Sachen den Vorzug geben. Das ist meine Erfahrung immer noch. Trotzdem, umso mehr lohnt es sich, da dran zu bleiben, ist ja ganz klar. Was bei mir entstanden ist, weil ich ja das immer im Nebenberuf mache und auch bis zum Schluss machen werde, ist, dass ich eben gezwungen war zu sehr viel Klarheit, sage ich mal, Einfachheit, Struktur. Und da haben sich bei mir solche Quick-Wins entwickelt, dass ich eben wirklich mit einfachen Techniken, die man eben, ist schon auch ein kleines Buffet, weil es passt nicht alles für jeden, logisch, die man allerdings einmal ausprobiert, dann für gut befindet oder weniger gut, dann halt in einfach mal testet und dann manchmal, erstaunlicherweise, keine Ahnung, die längsten jetzt über 10 Jahre lang erfolgreich nutzt. Und nachdem das so funktioniert, wurde ich natürlich auch ein bisschen bequem. Und so haben sich meine Coachings dann wirklich stark in die Richtung entwickelt, dass ich das sehr intensiv und kurz mache, sehr, sehr wenig Langzeitbegleitungen von SportlerInnen über viele Jahre hinweg gibt's auch, aber ist mittlerweile die Ausnahme. Ich kann dadurch mit solchen Quick-Wins, das kann ich auch in Vorträgen machen, natürlich als Speaker, und kann da wahnsinnig viele Menschen erreichen. Und das waren jetzt schon im Laufe der Jahre erstaunlich viele, also viele, viele Tausende, wo ich selber das oft nicht fassen kann. Und wo ich mich aber wirklich freue, dass ich das bei mir irgendwie so durch Zufall ergeben hat. Also kann man das Thema wirklich schön transportieren, ohne dass die Menschen das Gefühl haben, ja, ich habe natürlich Interesse, aber da muss ich ganz, ganz viel machen. Natürlich, das brauche ich dir nicht zu sagen. Man kann immer viel machen, aber den Einstieg erleichtert es wirklich mit kleinen Sachen, die aber auch schon einen Mehrwert bieten. Ist gewachsen.
Das finde ich auch wirklich gerade super spannend. Also diesen Ansatz, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, weil wir ja ganz oft auch sagen, wir sind keine Feuerwehr, weil das ist ja so, der Klassiker ist ja, ein Sportler hat sich vielleicht noch nie mit mentalem Training befasst, der Wettkampf steht vor der Tür, keine Ahnung, nächstes Wochenende habe ich irgendwie einen wichtigen Wettkampf und plötzlich habe ich Panik bis sonst wo und denke, um Gottes Willen, ich muss mir irgendwie Unterstützung holen, mein Trainer an sich reicht an der Stelle nicht mehr aus, weil das fachsportliche Training ist bis hierher erstmal soweit in ja, trockenen Tüchern. Und dann rufe ich einen Mentaltrainer an und sage, Hilfe, Hilfe, ich brauche Support, nächstes Wochenende ist schon soweit. Und dann ist ja immer so die Frage, wie geht man jetzt damit um? Erklärt man diesem Menschen jetzt, pass mal auf, Mentaltraining funktioniert so nicht. Also du musst schon mindestens einen gewissen Zeitraum, lass mal vielleicht 6 Wochen, 2 Monate, 3 Monate sein, mit jemandem zusammenarbeiten, um da Erfolge zu erzielen. Und dein Ansatz ist ja wirklich nochmal ein ganz anderer. Das wäre ja so der, ich sag mal, Feuerwehransatz. Und da interessiert mich, wie das genau funktioniert. Also vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in so eine klassische Situation, die du kennst aus deinem Coaching-Alltag oder Trainingsalltag.
Häufigster Anlass, dass ein Sportler anfragt, Trainingsweltmeister. Bin zu nervös im Wettkampf, zu unsicher. Und da lässt sich natürlich sehr, also Gott sei Dank, oft schnell, lässt sich da so ein bisschen eine andere Haltung zur Nervosität herstellen. Erste Frage, die ich stelle, weißt du, woher das kommt, diese Nervosität? Und, ja, weil ich halt aufgeregt bin, Zuschauer, Druck von mir selbst, von außen und so weiter. Ja, aber woher es tatsächlich kommt, im Körper, von Michael bin ich ja geprägt, Fachbegriffe rauszunehmen, auch im eigenen Interesse mittlerweile. Ja, ja, da passiert halt was und wir haben halt einen alten Teil im Kopf und einen neuen Teil und der alte Teil ist zigtausend Jahre alt, immer noch gleich wie damals und der Vorfahr konnte halt nicht, wenn der Säbelzahntiger ums Eck kam, sagen, stopp, halt, Moment, ich muss mich jetzt kurz dehnen und noch kurz mal runteratmen. Nein, innerhalb von einer Sekunde, faszinierenderweise, ist das System sofort bei 100% Leistungsfähigkeit. Und das haben wir heute eben auch noch aus wirklich niederen Anlässen also, oder nicht würdigen Anlässen, Kleinigkeiten, ein dummer Gedanke, irgendwas von außen, der Gegner macht was, der Schiedsrichter, wie auch immer, dann kommt diese Reaktion von früher. Und was passiert? Wir verurteilen uns damit. Wir denken, mit mir stimmt was nicht. Häufigste Reaktion ist Scham. Also versuche ich, das Gegenüber einfach dadurch eine kurze Reise, manchmal eine Viertelstunde mitzunehmen, ja, was da passiert im Körper, wie geil das ist, wie faszinierend das ist. Und wenn mir dann der Sportschütze, der Tennisspieler, der Dartprofi sagt, ja, ja, okay, verstehe, ja, ist also natürlich, aber ich bekomme dann immer so kalte Hände und es geht um alles. Ich muss Höchstpräzision abliefern, dann sage ich, ja klar, bekommst du kalte Hände. Wenn der Vorfahr sich beim Kämpfen oder Fliehen verletzt hätte an der Hand, die ist ja immer vorne dran, hätte es keinen Sinn gemacht, da zu viel Blut zu verlieren. Also zack, diese Extremität wird weniger durchblutet. Faszinierend. Dann kommt ein bisschen Schweiß drauf, zusätzlich runtergekühlt. Wahnsinn, wozu du da in der Lage bist. Und dann, also kein Scherz, dann sieht man schon, ja, aber ich muss dann einmal Pipi machen vorm Wettkampf. Also, klar, der Angstbiesler, wie man in Bayern sagt, auch nochmal das Erleichtern, das ist eine extreme Stressreaktion, aber ist genauso. Wenn ich erleichtert bin, kann ich besser kämpfen, fliehen, sieht man heute noch im Tierreich. Das Pferd ist ein Fluchttier, der wird immer fliehen im Stress, äpfelt erstmal. Ja, erstmal äpfeln, sich erleichtern, dann sage ich immer dazu, ihr braucht jetzt nicht zu äpfeln zwingend vor der nächsten Stresssituation, vom nächsten Wettkampf, veranschaulicht aber, wie normal das ist. Und dann wird es plötzlich so interessant. Und dann sage ich noch eins dazu immer, so Per Mertesacker bringe ich sehr gerne in diese Geschichte, der hat sich ja Gott sei Dank, muss ich sagen, geoutet, was Versagensangst und Panik anbelangt, weil er gesagt hat, als noch aktiver Spieler, hatte, glaube ich, noch ein halbes Jahr Vertrag, bei Arsenal hat er gesagt, er hatte die ganze Karriere 13 Jahre lang riesen Probleme. Vor wichtigen, bedeutenden Spielen musste er sich fast auf dem Spiel übergeben. Alles gut geklappt soweit, aber dann, wenn er auf seine Position gelaufen ist, unmittelbar vor Anpfiff, ist es ihn überkommen, hat ihn gewürgt und dass das niemand merkt, hat er den Kopf immer zur rechten Schulter gedreht, dass niemand sieht, dass es ihn da wirkt und er hat immer Panik gehabt, dass er mal auf den Platz reiert. Entschuldigung, wie blöd das klingt. Wahnsinn, und er hat nie mit jemandem drüber gesprochen. Er hat sich nicht getraut, weil er Angst hatte, als mental schwach zu gelten. Jetzt war das nichts Pathologisches, der war kerngesund, vielfach durchuntersucht. Das war halt eine sehr, sehr starke Stressreaktion. Der hat dann 4 Stunden vorm Spiel nie mehr was gegessen, was auch nicht so toll ist als Fußballprofi, nur aus Angst, sich da mal draußen zu übergeben, für alle sichtbar. Und da kann man, dann sage ich dann, hey, war so ein erfolgreicher Weltklasse-Sportler, wie weit sind wir im Mentaltraining, wenn der sich eine Karriere lang nicht getraut hat, auch nur einmal mit jemandem drüber zu sprechen, der ihm dann gesagt hätte, hey Junge, das ist eine krasse Reaktion, ja, aber es ist eine Stressreaktion, die ist letztendlich natürlich, du bist gesund. Und jetzt, jetzt schaust dir doch mal an, wehr dich nicht dagegen, vielleicht gegen das komische Gefühl im Magen vor lauter Angst, sondern jetzt geht's natürlich schon wieder Richtung Coaching-Bereich und klar, wir sind keine Therapeuten, aber das kann man im gesunden Menschen sagen. Schau dir das Gefühl doch mal an, weil das ist Natur pur. Die will das, dein System schickt dir eine Botschaft, das will dich unterstützen. Wenn du dich da dagegen wehrst, dann steht ja irgendwo Blockade zwischen neuem und altem Teil im Kopf. Und mit solch kleinen Worten, das waren jetzt ein paar Minuten, da purzeln Felsbrocken runter, weg von mit mir stimmt was nicht zu hey, krass, so habe ich es noch gar nie gesehen und jetzt schaue ich mir das mal an im nächsten Wettkampf. Ja, so kurz gesagt.
Ja, super interessant. Also ich kann das total, also ich kann dir super folgen und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass Sportler da, weil man beschäftigt sich ja einfach oft nicht auf diesen Ebenen damit. Also das ist, man nimmt das wahr und man nimmt auch diesen ganzen Stress wahr, aber man beschäftigt sich halt nicht tiefer damit. Und das ist ja das, was du in dem Moment aufbrichst und was ja schon fast metaphorisch ist. Also das mit dem, jetzt gerade nochmal gedacht, mit dem Erleichtern oder dann eben wirklich so aus dem Tierreich nochmal so Parallelen gezogen. Das macht das ganze Thema auch leichter. Also das habe ich eben auch nochmal gedacht, ne? Das mit so einer Leichtigkeit zu erklären und sagen, hör mal, das ist aber ja normal. Ich musste jetzt gerade nochmal dran denken vom, kennst selbst aus, von Radrennen oder man kennt es auch bei Marathonläufen, ne, die ganzen Dixie-Klos, die am Anfang stehen und was die Leute sich für einen Stress machen, dass man da halt nochmal hin muss und so, aber eigentlich dann wirklich zu wissen, eigentlich wäre es gut, wenn jemand wie du da im Startbereich stehen würde und sagen würde, hör mal, super, geh, ist fantastisch, weil aus den und den Gründen ist das total gesund und natürlich, wirklich. Also, weil das ist so ein Klassiker, über den man halt spricht, auch bei solchen Ausdauersportarten. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Ja, verstehe.
Also, deswegen finde ich das sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich kann mir vorstellen, dass das so wirklich so Klick macht. Jetzt wäre die Frage, wie nachhaltig kann das sein? Also, wie nachhaltig funktioniert das? Weil du kannst ja in dem Moment so das Umschalten im Kopf vielleicht bei den Sportlern. Hast du in der Regel mit denen im Nachgang weiterhin zu tun oder kriegst du es wirklich gut hin, dass die damit auch in irgendeiner Art und Weise weiterarbeiten können?
Ja. Also klar ist dann die Frage noch, ja, wie, was mache ich jetzt, wenn das kommt beim nächsten Mal? Und dann, wenn jetzt zum Beispiel der Tennisspieler sagt, was mache ich, wenn mein Arm zittert und ich im Match Tiebreak oder ist wirklich erster Aufschlag im Netz, Breakball gegen mich, ich bin so nah am Sieg, aber ja, jetzt geht's um alles und jetzt zittert mein Arm. Und da ist halt dann tatsächlich die Haltung, wie vorher erklärt, das ist Natur pur, da jetzt zum ersten Mal im Leben vielleicht nicht weg mit dem Zittern, sich dagegen wehren, ich muss ruhig werden, um wieder zu treffen, sondern ich gehe mal hin zum Zittern, das kann eine Sekunde sein. Dann sage ich dem, geh mal hin und schau mal, wo zittert's? Ja, im Ellbogen. Ja, wo genau? Unten, oben, innen, außen. Ist es ein dumpfes Zittern? Ist es ein klares Zittern? Mhm. Und so verliert diese Reaktion ihren Schrecken. Mhm. Und dann bekomme ich durchaus berichtet, dass die Leute es nie lieben. Ja, aber so eine Art perfide Faszination ausübt, wenn sie ihre Stresssymptome bemerken. Mhm. In krassen Leistungssituationen, wo es um alles geht. Und das ist schon mal, das ist nachhaltig, sage ich schon mal. Und dann natürlich kommen dann Sachen wie Atemtechniken, um sich da doch noch ein bisschen runterzubringen, sich zu erden, zentrieren. Ich habe mich überall bedient, auch klar noch in Yoga-Sachen also ich will das ist nur der Einstieg, ist ja ganz klar. Wäre ja wirklich Hokuspokus, wenn man sagt, ja, komm mal, ich erzähl dir eins und dann bist du geheilt. Nein. Allerdings Allerdings dauert es manchmal echt Monate, bis jemand wieder kommt. Und Gott sei Dank kommen sie dann wieder und sagen, okay, jetzt habe ich da Erfahrung gesammelt und jetzt wie? Und jetzt brauche ich aber doch genauer was mit dem Atmen und ganz klar. Ja.
Interessant, weil dann braucht es manchmal einfach einen guten Impuls auch. Ne? Und, und natürlich aber auch den Willen und auch die Einsatzbereitschaft der Menschen, die zu dir kommen, weil genau das, was du sagst, das passiert halt nicht einfach alles, es fällt nicht vom Himmel. Also das heißt, wenn ich von dir einen guten Impuls bekomme, dann muss ich auch die Bereitschaft haben, den irgendwie gut umzusetzen. Nicht jetzt zu sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden und jetzt ist alles gut, jetzt werde ich nie wieder Stress haben im Wettkampf. Ne? Das ist natürlich also schon grundlegend.
Und ist auch ein bisschen aus der Not geboren oder aus der Erfahrung tatsächlich, weil ich gemerkt habe, wenn ich dachte lange, ich war so glücklich, als der erste Nationalmannschaftssportler, es war ein Sportschütze, mich kontaktiert hat, er möchte mental was machen. Ich bin in meiner Wohnung rumgehüpft, wie völlig außer mir, ich im Boden gelegen. Wahnsinn, das war so eine Ehre, aber dann sehe ich auch, oh Mist, 10 Minuten später, Gottes Willen, was mache ich jetzt mit dem tollen Sportler?
Ja.
Und das war also schon ein Prozess. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich diesen Profisportler jetzt komme und sage, hey, mach da mal eine halbe Stunde, du willst dich mental ja verbessern, das braucht Zeit, ja. Aber ich habe, das lag an mir bestimmt, ich habe zu viele verloren. Ich habe am Anfang ganz viel mentales Techniktraining, weil ich es mega geil finde, gemacht, Bewegungsabläufe neu strukturieren. Super. Ich habe es jetzt ungelogen in den ganz vielen Jahren, auch mit Kadern zum Teil, mit über 100 angefangen. Und wirklich es so genutzt, ohne Anfangseffekte, die bei allen da waren. Allein wenn man sich mal mit dem Ablauf beschäftigt, bringt es oft schon eine Steigerung. Allerdings wirklich davon zu profitieren, wie man es profitiert, wie es sein kann, das waren halt eine Handvoll, muss ich dazu sagen. Aber die haben halt auch, von denen hat man auch gelesen. Ja. Aber da habe ich gelernt, hey, gerade auch einem Profisportler brauche ich nicht kommen und sagen, mach da eine halbe Stunde, mach da eine Stunde, weil die alle voll sind bis oben hin.
Ja.
Und das habe ich auch gelernt. Und da habe ich, so ist es auch ein bisschen gewachsen bei mir, dass ich gesagt habe, okay, wie kann ich in kürzester Zeit wirklich effizient sein ohne Ende, dass mir die Leute auch bleiben letztendlich. Also es ist schon, ja.
Finde ich super spannend und auch eine sehr wertvolle Information. Also dass da so vieles auch möglich ist. Also ne, je nachdem, wie man eben auch den Ansatz formuliert und wie dann auch quasi der Mensch, der damit arbeiten soll, damit umgeht. Also da ist eben diese Eigenleistung gefragt. Und genau das, was du sagst, das ist ja auch das, was häufig dazu führt, dass sich Sportler, Sportlerinnen nicht mit mentalem Training befassen wollen oder sollen, aus Trainersicht manchmal, weil das nochmal on top kommt. Ne, weil das in den ohnehin schon super vollen Terminkalender dann nochmal Zeit wegnimmt, vermeintlich, weil am Ende hat man ja auch einen Win, aber den sieht man vielleicht erstmal nicht. Und erstmal noch etwas ist, was auch noch gemacht werden muss. Ne? Und das bedienst du ja quasi, dass man da auf jeden Fall eine gute Balance hinbekommt. Ja. Und das, denke ich, ist eine gute Nachricht für Sportlerinnen und Sportler oder auch für Trainerinnen und Trainer, die ja oft da vielleicht dann auch so ein bisschen die Hand drauf haben und sagen, ne, jetzt noch was für meinen Athleten, weiß ich nicht, wie gut ich das gerade finde. Ne? Also, aber da irgendwie so das Gleichgewicht zu finden, was das Zeitliche betrifft, ist auch attraktiv. Also ein bisschen traurigerweise in der heutigen Zeit, weil wir uns vielleicht manchmal Zeit für die Zeit vielleicht nicht so sinnvoll nutzen, wie wir es könnten und auch Zeit für eine unsinnige Dinge verdrödeln und manchmal gar nicht sehen, dass zum Beispiel Mentaltraining mich gerade unfassbar viel weiterbringt, wenn ich da ein bisschen Zeit investiere. Das ist, aber du bist ein schönes Beispiel dafür, dass es sinnvoll ist. Also, wenn du schon so lange da dabei bist. Jetzt hast du schon sehr viele Sportarten angeführt und was mir natürlich auffällt, ist, dass es sich in der Regel um Präzisionssportarten handelt. Und meine Frage wäre jetzt an dich, was dich daran besonders fasziniert aus Mentaltrainersicht?
Ich komme natürlich Sportschießen, das ist, man hat einen einzigen Ablauf und das ist ja eigentlich kein Bewegungsablauf. Ja, Man macht eigentlich nur den Finger krumm und das darf man nicht sehen. Es muss so passieren, dass man es nicht sieht von außen. Und das ist die Bewegung, ja, die nicht sichtbare Bewegung. Und da kann man sich ja vorstellen, was dann im Menschen da so abläuft. Klar, wenn wirklich Feuer unterm Dach ist, man zeigt da keinerlei emotionale Regung nach außen. Ja. Wirklich ist da bis Stunde, manchmal länger, völlig bei sich. Und natürlich hat mich das brutalst gekickt von Anfang an, weil ich es ja nie gescheit hingekriegt habe, muss ich ja sagen. Mhm. Dann allerdings mit Hilfe von Mentaltraining und auch natürlich mit wirklich einem langen, über Jahre praktizierten Mentaltraining, konnte ich dann halt als, ich glaube mit 40 noch, bei der Bayerischen Meisterschaft, bei den Aktiven am Treppchen stehen. Und ja, das war halt dann für mich Faszination pur, dass es selbst Leute, die da nicht so viel mitbringen, im Gegenteil, die da extrem schwach sind, sogar mental stark werden können. Und habe dann wirklich auch mit dem Kopf viel gewonnen, weil ich wurde dann auch ein bisschen trainingsfaul, beziehungsweise hatte andere Aufgaben. Das klingt besser. Mhm. Genau. Ja. Also da Präzisionssport immer toll und diese Repetitive Action, ein Ablauf immer wieder wiederholen, damit kriege ich natürlich auch die Golfspieler, ist ja klar. Mhm. Da ist ein bisschen mehr Abwechslung drin, aber selbst der Tennisspieler hat seinen Aufschlag, der Basketballspieler hat seinen Freiwurf, Handball, das ist überall drin. Und das war halt so meine Eintrittskarte, weil ist ja klar, am Anfang war es nicht so leicht, in die anderen Sportarten zu gehen. Mhm. Auch wenn ich dann Titel hatte, das hat natürlich geholfen, muss man ganz klar sagen, ohne das, wenn es da nicht geheißen hätte, der ist als Trainer ein paar Mal Weltmeister geworden und der hat mit Olympiasiegern gearbeitet, dann hätte ich niemals im Fußball zum Teil in solchen Sportarten auch nur annähernd Fuß fassen können. Das ist leider, also ich will jetzt nicht übertreiben und da keinen die Motivation nehmen, aber es ist leider noch so. Mhm. Und so habe ich es halt dann hingekriegt. Und wenn die merken, aha, der versucht jetzt nicht als Fachmann zu gelten und jetzt dir das Radfahren zu erklären, sondern der kennt sich generell ein bisschen aus im Sport, aber kann da sehr gut sich auf so eine Abstraktionsebene begeben. Und irgendwie, es scheint ja mich zu verstehen. Der weiß, was in meinem Kopf abläuft und was ich für Ängste habe. Dann komme ich rein, auch in die anderen Sportarten. Und deshalb ist es jetzt nicht mehr nur Präzision. Also ja, ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt, allein durch diese polizeigeförderten Sportler, die ja wirklich da sehr viel abdecken. Mannschaftssport wenig bei mir, das ist einfach so, aber funktioniert natürlich auch.
Ja. Auch nochmal spannend, was du sagst, dass wenn man jetzt an Präzision denkt, oder gerade eben diese Sportarten, dann sind es ja genau diese wie Golfen zum Beispiel, Schießsport, Dart, Billard und so weiter. Aber genau, was du sagst, finde ich nochmal spannend, dass man ja auch in den Sportarten diese präzisen Momente hat. Also jetzt zum Beispiel Basketball-Freiwurf, ne, beispielsweise. Ein sehr schönes Beispiel. Und das natürlich auch sehr spannend ist, wenn man da als Trainer auch so ein bisschen sich so ein sich so spezialisiert auf eine Geschichte und dann vielleicht auch der Basketballer weiß, ach guck mal, der Markus Koch, der hat doch genau das und das ist genau der Punkt, an dem wir gerade arbeiten müssen. Das ist natürlich total attraktiv, dass man wirklich auch mal ein bisschen detaillierter denkt, in dem, was man anbietet, auch als Mentaltrainer. Das finde ich eben auch spannend, dass man nicht so die ganze Palette irgendwie anbietet, es ist zwar ein Methodenbuffet, aber es muss ja kein Mentaltrainingsbuffet im Großen und Ganzen sein, sondern
ja, ganz und lustigerweise bei mir ohne Strategie, wirklich so gewachsen, die Quickwins aus Zeitmangel wegen intensivem Hauptberuf, dann halt klar den Präzisionssport und dann der Umgang mit Niederlagen und Umgang mit Nervosität, Unsicherheit aus eigener Erfahrung. Zack, hatte ich praktisch hier mein Profil sozusagen. Hab's aber gar nicht gemerkt, lange Jahre. Ja. Und hat so aber dann ganz gut hingehauen. Und jetzt gerade im Dart, weil du sagst, mache ich mit am liebsten, ist eine Sportart. Ist schon eine Sportart aus meiner Sicht, wo es natürlich sehr viel auf den Kopf ankommt, ganz klar. Und da hatte ich alles Glück. Der erste Sportler, mit dem ich arbeiten durfte, war gleich Martin Schindler. Der ist deutsche Nummer 1 jetzt. Da haben wir wirklich jetzt 6 Jahre einen ganz tollen Weg gehabt, auch durch eine Riesenkrise hindurch. Und da zu sehen eben, natürlich bringen die schon ganz, ganz viel mit, also extrem viel mit. Das ist ja vielleicht auch dann mein Vorteil, ja. Das sind bloß noch kleine Sachen oft, weil die ja auch schon sich den ganzen Tag den Kopf zerbrechen, wie werde ich besser, was kann ich machen, ja, das ist ja alles. Und ja, da hat es aber wunderbar dann auch so funktioniert. Mhm. Ja.
Magst du mal mit uns teilen, was oder welche Methoden bei dir so eine große Rolle spielen? Also mittlerweile, ich glaube, gerade wenn uns die Leute da draußen jetzt auch schon häufiger zuhören, dann wissen sie, wir sprechen immer vom Methodenbuffet. Du hast eingangs auch schon gesagt, nicht alles passt immer für jeden. Das ist ja auch ganz wichtig, dass es individuell ist. Aber vielleicht gibt es so Methoden, die gerade jetzt so in den Sportarten, in denen du unterwegs bist, die da besonders wichtig sind oder eine besonders erfolgreiche Rolle spielen. Weil das, das Thema Konzentration wird ja bei dir sicherlich also entscheidend sein. Kannst du vielleicht mal berichten, wie das bei dir auf dem Buffettisch so aussieht und was da am liebsten genommen wird?
Ja, also ein wirklich erfolgreicher, gerne genommener Quick-Win ist, sich, wenn der Helm dreht wie verrückt, wenn halt irgendwie das System nicht rund läuft, sich da sozusagen zu erden. Erden, das klingt auf manche, ja, wie, was erden? Viele kennen es aber aus dem Kampfsport zum Beispiel oder auch aus dem Sprachgebrauch. Ja, jetzt erstmal wieder runterkommen, erde dich mal wieder ein bisschen. Ja. Und da allein solche Sachen wie, jetzt nimm doch mal kurz bewusst deine Füße wahr. Oder atme ein, stell dir vor, der Oberkörper wird voll mit Luft, also bildlich vorgestellt, bis nach oben hin. Und beim Ausatmen stellst du dir vor, die Luft geht langsam aus dem Körper raus, über die Fußsohlen in den Boden. Mhm. Und dann nimm einfach kurz wahr den Kontakt deiner Füße, entweder zur Sohle oder zum Boden. Und allein dahin die Aufmerksamkeit zu lenken, ist eigentlich smart, weil davor war die Energie und die Aufmerksamkeit da oben beim Hirnen und du kommst nicht mehr weiter. Du weißt gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Jetzt gehst du ans andere Ende sozusagen mit deiner Aufmerksamkeit, ohne da was zu verändern, zu bewerten oder so. Und jetzt hast du schon ganz viel erreicht, weil allein wenn das Gefühl bei deinen Füßen ist, kannst du auf ganz viele Sportarten übertragen, dann hast du ja schon mal irgendwo Halt, ja. Du hast Halt, du spürst den Kontakt zum Boden, du schwebst nicht mehr so, hängst in der Luft. Du hast Standing. Mhm. Ja. Du hast jetzt Standing, du kannst bestehen. Du kannst vielleicht zu dir stehen. Du kannst Fuß fassen. Also wunderbar, was man da alles machen kann, mit einem Atemzug mal kurz voll machen und unten raus zum Beispiel. Und dann sagen wir, das ist alles nichts neu, das Rad nie neu erfunden. Das Wissen ist teilweise 5000 Jahre alt, dass der Mensch, wenn Körper und Geist, manche sagen je nach Weltanschauung auch noch Seele, wenn die im Einklang sind, dann funktioniert's, dann kann man abrufen sozusagen. Mhm. Und eine wunderbare Geschichte, um Körper, Geist in Einklang zu bringen, ist halt der Atem. Und sobald ich mich auf irgendeine Weise mit dem Atem beschäftige, bin ich halt nicht mehr dran zu denken, jetzt bloß keinen Fehler machen oder hoffentlich geht der rein. Mhm. Das ist eine ganz simple Nummer. Und auch natürlich in dieser Einfachheit, die ich wieder, sage ich es nochmal, von Michael Draxal im Wesentlichen mich auch getraut habe, so einfach zu sprechen. Das ist eigentlich das, was es ausmacht. Und dann, es klingt komisch, aber so sagen wie allein ein Lächeln, diese uralten Geschichten. Am Anfang habe ich gedacht, das ist so banal, das kann ich ja gar nicht bringen. Und als ich es dann bei Top-Führungskräften und in irgendwelchen Konzernen und so weiter vermittelt habe und die Leute da fast schon gestaunt haben, dachte ich, hey, okay, alles klar, dann nehmen wir das jetzt auf. Und dann sage ich immer den Leuten, jetzt machen wir ein psychologisches Experiment, denkt mal an einen Menschen aus eurem aktuellen Leben, der nervt, ja, egal welcher Lebensbereich, stellt euch den Menschen vor, kann nichts kaputt gehen, versucht mal in das Gefühl so ein bisschen reinzugehen, das ihr habt da, diesen Groll, diesen Ärger, und dann zieht die Mundwinkel hoch. Mundwinkel nach oben ziehen und versucht, das Gefühl zu halten. Und dann frage ich, wer kann das halten, das Gefühl? Und dann meldet sich immer kein Tänzer vielleicht, ja. Die melden sich manchmal, die sagen, sie sind gewohnt, hochzuziehen und können sich trotzdem mittlerweile scheiße fühlen. Ja. Aber der normale Mensch, man sagt zwar, diese Ausschüttung, die da durch den großen Gesichtsnerv angestoßen wird, geht erst nach einer Minute richtig los. Allerdings, meine Erfahrung, das geht sehr, sehr schnell. Und dann sagen die Leute nach ein paar Sekunden, hey, irgendwie habe ich jetzt ein anderes Gefühl, nur weil die Mundwinkel hoch sind. Krass. Mhm. Ja, und das muss ich ja, das muss nicht, wenn da Kameras sind, das muss nicht mal wahrnehmbar sein. Das ist, da genügen Nuancen. Mhm. Allein schon was zu haben jetzt in der Situation. Placebo, nehmen wir doch gerne mit. Manchmal 30%. Ja. Nehmen wir doch gerne mit. Dann sage ich noch, Kopf hoch. Ich bin viel in den USA auch auf Fortbildung gewesen. Mhm. Und dann dachte ich, Mensch, da der hottest Shit, was man da erfährt, wo die ganzen Hollywood-Schauspieler lernen am Lee Strasberg Institute. Dann war ich da eine Woche. War teuer, muss ich sagen. Ja, war auch dann enttäuscht. Weil nach der Woche, was haben wir gemacht? Wir haben uns geerdet wie die Wilden, zentriert, ein bisschen Tai Chi gemacht, geatmet und ein bisschen mit der Stimme, Körpersprache noch gemacht. Dachte ich, einerseits gibt's ja nicht, andererseits, hey, das ist das Beste, was es gibt. Wunderbar, das reicht. Und da haben wir gelernt, na, wenn man im USA beim Seelsorgetelefon anruft, ist das Erste, was die sagen, wenn die mitbekommen, der Anrufer, dem könnte schlecht gehen, der Anruferin, blicken sie an die Decke. Blicken sie an die Decke, warum? Gleicher Effekt wie beim Lächeln. In dieser Haltung mit aufrechtem Kopf wird es uns nicht gelingen, uns mies, klein, schlecht zu fühlen. Und dann sage ich dem Sportler, hey, dass du, wenn dein Gegner dir einen Winner aus heiterem Himmel um die Ohren haut oder du einen blöden Fehler machst, dass dein Kinn ein bisschen runtergeht und dein Brustbein, schwierig da ranzugehen. Das ist ein Muster. Ja, geht auch, aber das ist eine Nummer. Aber wenn du es weißt, dass du dann reagierst, dann kurz den Kopf, das Kinn für dich hochnimmst oder kurz die Mundwinkel. Das sind Sachen, das ist an Banalität eigentlich nicht zu übertreffen und das hilft Profisportlern spektakulär. Ich kann es gar nicht anders sagen und darum traue ich mich mittlerweile, das auch so weiterzugeben. Ja, ja, was soll's.
Aber super interessant. Also du hast jetzt auch so viele Sachen gesagt. Das mit dem Kopf wusste ich zum Beispiel nicht. Das mit dem Notruf finde ich auch total spannend. Und so banal, ich meine, meistens ist es ja so, dass Dinge, die erstmal so banal erscheinen, wenn man sie nicht weiß, dann weiß man sie nicht. Und wenn du sie aber in Zusammenhang bringst, das ist ja der, also du bringst es ja zusammen und auf den Punkt. Und das ist der Mehrwert am Ende des Tages. Und was ich auch noch mal merke, wenn ich dir zuhöre, ich höre dir total gerne zu. Also das ist erstmal so das Erste. Also ich kann mir dich als Speaker auch super vorstellen. Was mir auffällt, ist, dass auch dass gute Kommunikation unheimlich wichtig ist. Also dass die richtigen Worte wichtig sind. Und du hast gerade schon so viele Dinge genannt, wo man einen Bezug herstellen kann, weil ich einfach so wie vorhin das mit dem Fuß fassen oder Kopf hoch. Also es gibt so Kleinigkeiten, das dockt, glaube ich, bei jedem an. Und wenn man das klar formuliert und in den Kontext bringt, dann, glaube ich, sind die Leute auch offen dafür, weil sie einfach verstehen, ach stimmt, da gibt es einen Hintergrund und das hat eine Wirkung. Das finde ich unheimlich spannend, dass diesen Transfer, also du stellst halt die Zusammenhänge auch her. Und deswegen, es waren jetzt schon wahnsinnig viele Quick-Wins heute, also bis hierher. Ich glaube, auf jeden Fall für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, glaube ich, ein Quick-Win, diese Folge zu hören mit dir. Also danke schon mal an der Stelle. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und eindrucksvoll. Also ja. Richtig, richtig cool. Gibt es einen sehr eindrucksvollen Moment, den du so hattest in deiner Mentaltrainerkarriere, an den du dich erinnerst? Egal jetzt, ob im sportlichen oder im beruflichen Umfeld, wo du sagst, da habe ich irgendwie einen besonderen Moment erlebt mit jemandem oder einer Methode oder?
Da, wenn du jetzt persönlich gesagt hast, ist mir gleich was eingefallen. Ich war mal so an einem Scheideweg auch, natürlich in vielen Jahren. Ich habe gemerkt, ich habe natürlich viel gemacht. Ich habe nie Nein gesagt. Ich habe alles angenommen grundsätzlich. Klar, soll man auch nicht. Aber wenn es mal kein Geld da war, habe ich es halt trotzdem gemacht. Und letztendlich hat es funktioniert. Aber ist ganz klar, man muss sich es wert sein, sich auch natürlich angemessen zu verkaufen. Aha. Und natürlich gibt es auch große Honorare, ist ganz klar. Und ich mache es nach wie vor für die Kleinen, wo mir ein anderer sagen würde, hey, du machst da irgendwas kaputt. Verstehe ich auch. da schaue ich auf mich und sage einfach, ich will es trotzdem machen, weil ich kam an einen Punkt, wo mein Gehirn keine Erfolgserlebnisse mehr, also das Belohnungszentrum war plötzlich sehr schweigsam. Das hat nicht mehr viel gemacht. Egal was passiert ist, was soll ich denn noch machen, dass ich mich jetzt toll fühle und erfolgreich fühle. Das war einfach nicht mehr da. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich natürlich auch mit Coaching, als Coachee dann, als Klient, etwas gelernt habe. Ich habe das probiert und es war bei mir erfolgreich, es wirklich nicht für mich zu machen, so eine Planung, ja, was sind meine Ziele, das ist natürlich wichtig. Das sind Basics, ganz klar. Ja. Dann aber mir zu sagen, hey, ich mache es jetzt wirklich für die Menschen. Und das klingt total blöd, als ich das zum ersten Mal gehört habe, mach's wirklich ganz primär für die anderen Menschen. Ja, das habe ich am Anfang immer probiert, aber jetzt bin ich irgendwie ausgebrannt. Ich fühle mich dann irgendwie so leer, weil die wollen dann sehr viel von einem. Ja, probier's doch nochmal. Nicht mit der Haltung, wie stehst du dann am besten da oder wie bist du gut, sondern wie kannst du jetzt am besten dienen und helfen sozusagen. Okay, ich habe nichts zu verlieren, ich probiere das aus. Und seither, das ist jetzt einige Jahre her, ich würde mal sagen so 5 Jahre, seither hat sich was verändert, weil ich mache vieles gleich. Allerdings, wenn es eng wird, wenn es bei mir selber auch eng wird mit den Kräften oder so oder mit der Motivation oder ich mich nicht gut fühle, dann überlege ich, wie kann ich jetzt in dieser Situation mit diesem Menschen, mit dieser Gruppe, mit diesem Sportler, Sportlerin am besten dienen und helfen. Und das setzt bei mir dann Energie frei. Ja? Und plötzlich brenne ich halt nicht aus, sondern gerade dann funktioniert es. Und dann ist man wieder im Flow. Und dann kommen auch wieder plötzlich Aufträge und werden die auch wieder gut honoriert. Also es ist völlig verrückt, muss ich sagen, wie da manchmal die Dinge funktionieren. Und auch ganz klar ist mir mittlerweile, es wird immer halt diesen Weg gehen müssen, auf und ab. Ja. Und allein das, darüber habe ich die ersten Jahre ganz viel gesprochen. Das war neben der Nervosität ein Hauptthema. Und da hat mal ein Sportler gesagt, Mensch, als ich das kapiert habe, dass Hoch und Tief sich ständig abwechseln müssen, weil das gehirngerecht ist, weil die Natur das so geschaffen hat, war ich plötzlich frei. Ich war plötzlich frei. Ich war deshalb nicht lethargisch und habe nichts mehr hingebracht. Nein, im Gegenteil. Ich war frei und ich habe mich immer noch aufgeregt über Niederlagen und immer noch gefreut über Siege. Aber es war irgendwie, war ich im Reinen damit. Und das ist was, wo ich jetzt ein bisschen hinkomme. Das wäre ich niemals ohne diese Mentaltraining-Geschichte.
Ja, total spannend. Und auch, finde ich, ein super Quick-Win, den man sich mitnehmen kann. Also egal, ob man jetzt Sportler, Sportlerin ist oder aber auch Mentaltrainer, Mentaltrainerin. Das, weil natürlich auch viele, gerade auch Menschen, die jetzt zum Beispiel aus der Ausbildung kommen und gerne in diesem Bereich auch unterwegs sein möchten, beruflich, sich natürlich auch diese Fragen stellen. Also wie kommt man überhaupt quasi in dieses Business rein? Wie kommt man an Menschen? Wie funktioniert das? Ist das immer irgendwie gleichbleibend? Hat man dann, also man hat ja selten den Luxus, dass man jetzt zum Beispiel sein Leben lang irgendwie die deutsche Nationalmannschaft betreut und da irgendwie den Superauftrag hat, sondern das ist ja immer auch eine Achterbahnfahrt. Und deswegen finde ich schön, was du sagst, dass man trotzdem eine Haltung hat dazu und sich nicht einfach so dem Ganzen so ergibt, ne? So, sondern einfach Akzeptanz ist ja auch ein Schlüssel an der Stelle. Und dadurch das Ganze auch weicher wird und mehr fluid, also dass das einfach dazugehört. Also ja, wirklich eine Gelassenheit. Du hast eine Gelassenheit in der Zeit entwickelt. Das finde ich, das hört man raus, sehe ich dir jetzt auch an. Das können leider die Hörerinnen und Hörer gerade nicht sehen, weil ich dir auch versprochen habe, dass wir ohne Video aufnehmen. Also nicht auf deinen Wunsch hin, sondern einfach, weil wir sie nicht benötigen für den Podcast.
Besser für alle.
Aber ich finde, du strahlst es auch aus und das ist total angenehm. Es ist einfach, ja. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig und man kann auch das ja wirklich auf das Leben allgemein übertragen. Also es hat ja ganz viele Parallelen zum, zum Alltag auch. dass man da einfach so diese Akzeptanz hat. Wir müssen trotzdem langsam zum Ende kommen, lieber Markus, auch wenn ich das wirklich sehr spannend finde mit dir. Vielleicht noch eine Frage an dich, weil du ja schon ein bisschen Historie hast, würde ich dich gerne mal fragen, wie du denn nach all der Erfahrung, die du so gesammelt hast und auch diesen ganzen Achterbahnfahrten, die du mitgenommen hast, wie du die Zukunft siehst des mentalen Trainings. Vielleicht auch wirklich auf verschiedenen Ebenen, also zum Beispiel Führungskräfte im Businessbereich, als auch im Sportbereich. Was ist da so deine Einschätzung?
Gerade jetzt im Business kann ich auch für die Bayerische Polizei sprechen. Das ist eine Behörde mit 45.000 Beschäftigten. Wow. Und da sagen mittlerweile Top-Führungskräfte, Personalgewinnung, ja, auf herkömmlichem Weg, Personalmangel ist überall, ist müßig, ja, bis aussichtslos. Da rein zu investieren sozusagen, schwierig. Allerdings, wie kann ich den vorhandenen Personalkörper, wie kann ich da was bewirken? Und da, das klingt ganz blöd, aber hat mal einer gesagt, ja, rein betriebswirtschaftlich gesehen, wenn mir einer durch solche Soft Skills, Mentaltraining, Mentalcoaching, auch nur ein Jahr später in den Burnout geht, so unpersönlich das jetzt klingt, da habe ich ein Mannjahr gewonnen. Ja. Da denken tatsächlich Führungskräfte mittlerweile um, weniger aus Nächstenliebe, vielleicht auch, ja, aber rein aus Ressourcengründe. Und da sage ich mal, wunderbar, das ist leider nur mit Leidensdruck möglich. Ja, man hat keine Fachkräfte oder keine Kräfte oder die fallen einem aus, weil sie krank werden. Aber immerhin, allein dadurch ist das Thema im Vormarsch und kommt in den Köpfen an, dass man so eben, dass das eine lohnende Investition ist. Und ich glaube, so wird es auch im Spitzensport sein, wo wir ja wissen, dass einfach gerade in olympischen Sportarten, da sind Strukturen über Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Teil gewachsen. Und es ist einfach so, das ist auch kein Vorwurf, das hat auch Vorteile. Auch da brechen aber so diese Entscheider langsam weg von der alten Garde. Das haben wir früher auch nicht gehabt und so. Das gibt es immer noch, diese Haltung. Zwangsläufig wird dann nicht, wenn man sagt, ja, das muss man jetzt machen, das gehört sich so, sondern nein, das bringt was. Das bringt Fett was und wir müssen vorankommen. Wir wollen irgendwann mal wieder im Medaillenspiegel vorne sein. Und jetzt müssen wir was machen. Und da reicht es halt nicht, an jedem Olympiastützpunkt nochmal einen Sportpsychologen einzustellen. Das ist da brauche ich in der Breite Unterstützung und gerne den Spruch. Ich habe vielleicht auch damals in Leipzig aufgenommen, weiß ich nicht mehr, von Ralf Rangnick. Früher ließen wir die Spieler Gras fressen, heute lassen wir ihre Köpfe rauchen. Und so wird es gehen. Ja.
Aber es sind ja gute Zukunftsaussichten, würde ich sagen. Also für das mentale Training und für alle, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube auch, dass der Podcast und auch der heute mit dir, die Aufnahme, dazu beiträgt, dass Menschen verstehen, dass das ja eine ganzheitliche Geschichte ist. Also dass das auf ganz vielen Ebenen auch etwas bringt für mich menschlich, wie jetzt auch für dich einfach als Mentaltrainer und Mensch auf verschiedenen Ebenen, dass du da dadurch auch ganz anders reflektierst und dich weiterentwickeln kannst. Und das sehe ich ja dann durchaus positiv. Also von daher, vielen Dank für deine Einschätzung. Und zu guter Letzt interessiert mich natürlich, wie es bei dir weitergeht. Und vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo man dich denn findet, wenn man wissen möchte, wie es bei dir weitergeht und was du so treibst und für was man dich gegebenenfalls auch anfragen kann. Also wie geht's weiter und wo bist du zu finden?
Ja, also weiter geht's jetzt gerade im Dart. Da ist jetzt Saisonhöhepunkt und eben gerade mit der deutschen Nummer 1 jagt ein Turnier das nächste, ein wichtiges. Und dann sind eben solche Speakings, das heißt, ich darf für die Ärztekammer und Landeszahnärztekammer größeren Zahnärztetag mitgestalten. Beim ZDF darf ich zum wiederholten Male die Mitarbeitenden Da auch teilweise Gesichter, die man kennt. Es war ganz lustig bei den ersten beiden Malen. Darf ich da eben auch über Mentaltraining, Mentalcoaching, mentale Quickwins im Bereich Gesundheitsmanagement was machen. Da bin ich relativ viel unterwegs im BGM-Bereich. Mhm. Und ja, finden, ja, wer mich sucht, der findet mich. Auf Insta oder irgendwo im Netz. Das ist auch was, der Beamte an sich ist nicht, es fällt schwer, sich da so zu präsentieren und zu zeigen. Ja, okay. Natürlich muss man ein bisschen was machen, ist ja klar. Ja. Aber das ist jetzt nicht, und das ist das auch diese Gelassenheit oder diese Altersgeschichte, dass man da sagt, hey, man muss nichts mehr machen. Also es ist längst genug, ist übrigens so mein Leitsatz, ich bin genug. Den habe ich Jahrzehnte gebraucht, um den zu verstehen. Und da sage ich, ich muss jetzt nicht mehr diesen Marktgesetzen folgen, sondern ich mache es jetzt einfach intuitiv. Wenn ich meine, da mache ich jetzt, haue ich jetzt mal ein bisschen auf die Kacke, dann mache ich's. Bin allerdings sehr gerne eher ein bisschen im Hintergrund.
Okay, ja, schön. Danke ich dir erstmal recht herzlich und freue mich dann ja einmal umso mehr, dass wir dich für diesen Podcast gewinnen konnten, wo du lieber im Hintergrund bist. Und ich habe dich sogar gefunden. Also, Grüße gehen raus an den Andreas, der dich sozusagen vermittelt hat.
Vielen Dank, ja.
Wirklich, herzlichen Dank und alles, was du teilen möchtest, würden wir in den Shownotes auch verlinken und ansonsten genau bleiben wir einfach bei dem Motto, wer dich finden möchte, der wird dich finden und herzlichen Dank, Markus, wirklich, es war mir eine Freude, es hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören und ich wünsche viel Erfolg bei allem, was du noch tust und bewundere deine Gelassenheit und find's einfach großartig, die Ausstrahlung, die du da hast. Und ja, herzlichen Dank fürs Teilen heute. Eine gute Stunde haben wir gefüllt. Wow. Also richtig, richtig gut. Und wer weiß, ob es noch mal eine nächste Runde irgendwann gibt. Aber darauf will ich mich jetzt nicht festlegen, weil ich dir ja keinen Stress bereiten möchte. Also ganz entspannt. Vamos a ver, wie man hier so sagt. Markus, Dankeschön und bis zum nächsten Mal oder irgendwann irgendwo.
Mach's mega gut. Herzlichen Dank, liebe Tanja. Ciao. Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig spannende Interviews, praktische Tipps rund ums Sportmentaltraining. Und wenn du eine ganz spezielle Frage hast, dann komm doch ins Q&A an jedem letzten Mittwoch im Monat online. Alle weiteren Infos in den Shownotes.